Zu Gast bei HR2 Kultur am Nachmittag ist Thomas Schnepf. Und der Name sagt bösen Buben was. Und einem würde er was sagen, wenn er noch lebte und nicht durch das Fallbeil umgekommen wäre. Karl Hopf. Ich grüße nach Mannheim, Herr Schnepf. Guten Tag.
Grüße Sie auch. Freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf.
Dieser Karl Hopf, unter dem Fallbeil geendet im Jahre 1914. Was war das für ein böser Bube? Und wir hangeln uns im Gespräch auch dazu, warum Sie etwas sehr Historisches über ihn herausgefunden und geschrieben hat. Wer war Karl Hopf?
Also zunächst mal war Karl Hopf eine ganz schillernde Person. Er hat mich sofort, nachdem ich das erste Mal von ihm gehört habe, fasziniert. Hopf war nämlich nicht nur gelernter Drogist, sondern auch Weltmeister im Degenfechten. Er war autodidaktischer Tierarzt und Heiler. Er war Heirats- und Darlehensvermittler. Das hört sich jetzt alles noch ganz gut an. Er war auch Hundezüchter und zwar ganz erfolgreich. Schließlich war er noch, und jetzt kommen wir zu seinen schlimmen Eigenschaften, Masochist und Giftmischer. Hopf hat auch in Frankfurt in seiner Zeit eine ganz große Fechtnummer abgezogen, und zwar im Schumann-Theater, das damals das neueste und größte Theater Deutschlands war. Dort ist er mehrmals als Artist aufgetreten.
Er hatte mehrere Beziehungen zu Frauen, er hatte Kinder und er hat viele Menschen ermordet mit Gift. Wie hat er das gemacht und wie kam er an die Substanzen heran?
Also eigentlich war das etwas, was unverständlich war oder in unserer heutigen Zeit unverständlich wäre. Er hat sich das Gift aus Wien schicken lassen von einem Kralschen Institut und hat dort einfach mit einer Adresse, an der er angegeben hat, dass sich bei ihm um eine pharmazeutische Firma handeln würde, die dollsten Gifte bestellt. Skurrileste war insbesondere noch, dass er einmal ziemlich enttäuscht war, weil das Gift nicht gleich bei seiner Frau gewirkt hat. Es war damals Cholera. Und dann hat er denen geschrieben, also sie möchte ihm jetzt neue Cholera-Bazillen schicken, aber diesmal doch ein bisschen bessere. Die letzten hätten bei Menschen überhaupt nicht gewirkt.
Und da haben die jetzt keinen Verdacht geschöpft?
Ja, jetzt fragt man sich natürlich sofort, warum haben die keinen Verdacht geschöpft? Das ist im Prozess dann auch erörtert worden und herauskam, dass die das ihm einfach geschickt haben, weil sie, so behaupten sie, weil sie anstatt Menschen Meerschweinchen gelesen haben.
Oh Gott. Also es passieren in der Justiz Fehler, es passieren bei großen Firmen Fehler, niemand ist frei davon. Und es gab auch Hinweise aus der Bevölkerung, dass da was nicht stimmt. Also eine Frau hat auch mal beobachtet, wie er seiner Frau was in den Tee getan hat und nicht den Weg von der Küche direkt ins Schlafzimmer, wo sie schon im Bett lag, gegangen ist, sondern erst in sein kleines Laboratorium. Und die Polizei hat dann aber nicht sauber ermittelt, kann man das sagen, zunächst?
Ja, das ist natürlich schwierig jetzt mit diesem großen Abstand das so zu sagen. Und ich scheue mich davor, ohne es genau belegen zu können, zu sagen, sie hätten nicht sauber gearbeitet. Also diese Frau Wüst, die Sie jetzt gerade benannt haben, die hat es tatsächlich gesehen. Und die hat auch bei der Polizei Anzeige gemacht. Und daraufhin hat man dann auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. Und die Staatsanwaltschaft hat dann auch untersuchen lassen, alles, was sie kriegen konnte von der Ehefrau. Und da hat der Herr Popp, dieser Sachverständige, der vielleicht noch eine Rolle heute spielen wird, der hat herausgefunden, dass da also nichts von Gift war. Insofern hat man schon was gemacht. Man hat damals vielleicht halt noch nicht nach den richtigen Giften gesucht, denn es war damals noch relativ schwierig, wenn man nicht wusste, um was für ein Gift es sich handelt, herauszufinden, was denn an Substanz eingesetzt wird.
Thomas Schnepf, Sie haben ein Buch aus dieser Geschichte gemacht, das heißt Frankfurter Giftmorde, ist im Verlag von Stefan Kehl erschienen. Und es ist eine wunderbare Schilderung der Verhältnisse von damals. Also ich will ein Beispiel geben. Dieser Karl Hopf geht auf eine Luftfahrtausstellung und sieht da die großen Ballone. In der Frankfurter Festhalle ist ein 25 Meter Durchmesser Gasballon, würde die Feuerwehr heute nicht mehr genehmigen, genau, aufgebaut. Die Zeppeline fliegen über die Stadt. Es ist eine Schilderung der Verhältnisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts, alles noch vor dem Ersten Weltkrieg. Eine Welt im Umbruch. War deswegen sein Tun, sein böses Tun auch so unbeobachtet, weil jeder irgendwie experimentiert hat in dieser Zeit?
Das kann sicherlich so sein. Und hinzu kommt noch, dass er Frauen umgebracht hat. Und vor dem Hintergrund dieser Zeit musste man sehen, dass die Frauen damals noch eine andere Stellung hatten als heute. Man hat denen einfach nicht so viel geglaubt. Und man hat, sobald eine Frau kränklich war und schwanger, das auf die Schwangerschaft abgezogen. Man hat es auf Hysterie abgeschoben. Man hat diesen Frauen leider damals nicht so geglaubt. Und sie haben sich auch nicht sehr gewehrt, muss man sagen, bis auf Walli, seine dritte Frau. Die anderen Frauen haben eigentlich alles so hingenommen, leidend, was er ihnen angetan hat.
Und es war ja kein Mord, der von heute auf morgen geschehen ist, also abends das Gift gegeben, morgens war die Frau tot, sondern er hat sie ja siechen lassen und das mit seinem Wissen auch so dosiert, dass es ein Tod war, der aussah, als wenn sie eine schwere Krankheit hat, die noch nicht bekannt ist oder die keiner heilen kann.
Das ist zutreffend und diese Perfidie von ihm, die hat ja zum Teil auch Höhepunkte erreicht, die mir selbst beim Schreiben noch so ein bisschen die Schauder über den Rücken gejagt haben, indem man zum Beispiel neben seiner zweiten Ehefrau noch saß und ihr dann gesagt hat, er würde alles tun, damit sie wieder gesund wird und ihr gleichzeitig Gift einflößt. Das ist ungeheuerlich.
Thomas Schnepp, woher wissen Sie das alles? Ich habe auch mal ein bisschen recherchiert im Vorfeld. Da gibt es einen ganz dünnen Wikipedia-Artikel. Dann gibt es in der Stadtchronik von Eschborn etwas, weil Niederhöchstadt, wo er lange gewohnt hat, heute ein Stadtteil von Eschborn ist. Aber diese ganzen Akten, sind Sie ein Aktenwühler, dass Sie das alles so rausbekommen haben, um es dann sehr schön alles zu formulieren?
Ja, vielleicht kann man sagen, Aktenwühler, aber zunächst mal war in dieser Zeit auch Corona. Ich hatte also ausreichend Zeit. Das war das eine. Die Quellenlage, das haben Sie jetzt angesprochen, die war wirklich ausgesprochen dürftig. Und die Recherchen, die ich da vorgenommen habe, die waren zunächst mal wirklich frustrierend. Ich habe mal gehofft, im hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden Prozessunterlagen zu finden. Dem war aber nicht so. Aber durch Zufall bin ich dann auf einen kleinen Fund gestoßen, und zwar die Anzeigen gegen Hopf, und habe gemerkt, dass er also unterschiedliche Verbrechen begangen hat. Und dann auch noch das Gutachten des Hauptsachverständigen Dr. Popp. Und damit hatte ich schon mal sozusagen den Schlüssel zum Verfahren in der Hand. Denn auf diesem Gutachten fußte im Wesentlichen der ganze Prozessverlauf.
Ja, dieser Dr. Popp, über den müssen wir reden, weil es ist so, dass er ja wirklich auch Gerichtsgeschichte geschrieben hat.
Haben Sie völlig recht, das ist eine ganz herausragende Persönlichkeit der Kriminalistik. Er war eigentlich einer, man kann sagen, einer der Pioniere der mikroskopischen und naturwissenschaftlichen Spurensuche. Er war nämlich einer der ersten Wissenschaftler, der in Deutschland sich mit der Daktyloskopie, also der Fingerabdruckkunde, beschäftigt hat.
Thomas Schnepf, Sie schildern alles, was Sie aus den Akten gefunden haben, in Romanform, in Dialogen. Die haben Sie sich natürlich ausgedacht, weil die Dialoge sind ja nicht niedergeschrieben. Aber so hätte es sein können, sagen wir mal. Sie schildern, wie Frankfurt oder wie die Städte damals aussahen, was die Leute getragen haben. Diese Zeit. Und jetzt kommen wir zu Ihnen persönlich, denn Sie haben ja mit der Juristerei auch sehr viel zu tun. Sie waren Staatsanwalt, Sie waren Richter und haben selbst mit bösen Buben und bösen Mädchen zu tun gehabt. Wie ist für Sie dieser Fall einzuordnen? Haben die Kollegen von damals alles richtig gemacht oder vieles falsch? Und wenn Popp nicht gewesen wäre, wäre er jemals überführt worden?
Also die Kollegen, jetzt muss man trennen, die Kollegen, die den Prozess durchgeführt haben, die haben sicherlich alles richtig gemacht. Das waren herausragende Juristen ihrer Zeit, muss man sagen. Die waren allesamt Könner auf ihrem Fachgebiet und die haben das Verfahren sehr objektiv und sehr sauber durchgeführt. Wo vielleicht Fehler passiert sind, ist im Vorfeld gewesen. Vielleicht bei der Polizei, da hätte man genauer recherchieren können. Und vielleicht in den ersten Prozessen, wo es noch darum ging, dass Hopf so kleinere Delikte vorgeworfen wurden und wo er Leute angezeigt hatte und verklagt hat, die ihn als Giftmischer bezeichnet hat. Dort hätte man sicherlich etwas genauer recherchieren können. Aber ich scheue mich immer, aus ferner Sicht Kollegentadel zu üben. Das ist immer sehr, sehr schwierig zu sagen. Also jedenfalls im Hauptprozess ist alles sehr sauber gelungen.
Sein Ende war morgens um 7 im Jahr 1914 im Hof des Gefängnisses von Preungesheim. Das gibt es bis heute. Es ist ein Untersuchungsgefängnis, ein Frauengefängnis. Ist das die Mauer, hinter der er gestorben ist, dieser
Ja,
Karl
das ist
Hopf?
die Mauer, hinter der er gestorben ist, und zwar unterm Fallbeil. Da sind auch in der Literatur und in den Berichten über Hopf immer wieder unterschiedliche Sachen zu hören. Es ist vermutlich so, dass er wirklich mit dem Fallbeil hingerichtet wurde, denn ich habe in den alten Generalstaatsanwaltschaftsakten, die habe ich im Darmstädter Staatsarchiv ausgegraben. Da habe ich gefunden eine Order von 1800 und zerquetscht, und darin war festgehalten, dass in Frankfurt mit dem Handbeil noch zu vollstrecken war. In Badischen in dieser Zeit hat man die Guillotine benutzt.
Herr Schnepf, Giftmorde sind ja ein bisschen aus der Mode gekommen, um das mal salopp auszudrücken. Aber es gibt geheimdienstliche Methoden mit Nervengift, unbekannter in Anführungsstrichen Herkunft, Menschen zu attackieren. Erlebt der Giftmord, der Nervengiftmord wieder eine Renaissance?
Also, das glaube ich jetzt nicht. Vor allen Dingen erlebt Arsen keine Renaissance mehr. Obwohl Arsen wirklich in bestimmten Zeiten ein echten Kassenschlager war. Und man kann sagen, bis ins 20. Jahrhundert hinein sicherlich das prominenteste Gift. Vor allen Dingen auch deswegen, es war leicht erhältlich. Es wurde im Haushalt für unterschiedliche Dinge verwendet. Bei meinen Recherchen habe ich herausgefunden, dass es die Damen zur Appetitförderung und zu Erlangen vollerer Formen in kleinen Dosen natürlich gegessen haben. Und man hat es auch alten Gäulen gegeben, damit sie wieder ein feuriges Aussehen erlangen. Also immer in bestimmten Dosen natürlich. Insofern sieht man, dass Arsen eigentlich ein recht populäres Gift war. Aber nachdem ein Engländer, der Herr Marsh, eine bestimmte Methode erfunden hat, das war Ende des 18. Jahrhunderts, mit dem man Arsen nachweisen konnte, haben sich abrupt die Arsenmorde verringert. Und so kann man eigentlich sagen, Arsen ist aus der Mode gekommen. Und danach, witzigerweise, ist dann ein neues Gift auf die Bühne getreten, jedenfalls in Deutschland und soweit ich weiß. Und zwar ein Rattengift namens Thallium. Und das werden Sie sicherlich auch noch kennen, in den 50er Jahren das Pflanzenschutzmittel E605. Mit diesem Pflanzenschutzmittel sind übrigens viele, viele Morde begangen. Und sozusagen die erste Protagonistin dabei war die Christa Lehmann aus Worms, also aus meiner Mannheimer Gegend.
Thomas Schnepf, vielen Dank für dieses Gespräch in HR2 Kultur am Nachmittag. Ihr Buch heißt Frankfurter Giftmorde, der Fall Karl Hopf, ist erschienen im Verlag von Stefan Kehl. Sehr spannend. Ich muss sagen, ich habe es zum Teil in der Badewanne gelesen und die war warm und ich habe trotzdem eine Gänsehaut bekommen. Es ist ein Buch, was wirklich an die Nieren geht, aber es ist voller Fakten und mit viel Herzblut geschrieben von Ihnen. Danke, Thomas Schnepf.
Auch ich danke Ihnen, das war ein sehr schönes Kompliment, das ich gerne annehme. Wenn es einem in der Badewanne fröstelt, dann kann es nicht ganz so schlecht sein.